Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich.
Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge des VBV-Podcasts Vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Rudi Greinix und ich, Ariane Baron, führen Sie wie gewohnt durch diesen Podcast. Wie auch in den Folgen zuvor geht es auch diesmal um das Pensionssystem. Und diesmal wagen wir wieder den Blick ins Ausland. Heute sind wir in der Schweiz.
Unser heutiger Gast ist der jüngste Rentenexperte, den wir bislang bei uns begrüßen durften. Patrick Eugster ist der Begründer der Schweizer Renteninitiative, einer eidgenössischen Volksinitiative, die das Rentenalter an die Entwicklung der Lebenserwartung binden möchte, um so das Schweizer Pensionssystem aus ihrer Sicht stabiler zu machen. Ich sage mal vorneweg ein herzliches Grüezi an Patrick Eugster. Schön, dass Sie heute hier unser Gast sind.
Grüezi, hallo zusammen.
Gehen wir gleich in medias res. Auf Ihrer Webseite steht, die Altersvorsorge und das Investieren sind zwei meiner großen Leidenschaften. Das hat mich persönlich echt beeindruckt, weil ich gestehe, das findet man in dieser Kombination sehr selten auf irgendwelchen Webseiten. Schon gar nicht von so jungen Menschen, wie Sie es sind. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen?
Schon von klein auf, ich weiß nicht mehr, mit 3 oder 4. Also ich weiß das nicht mehr selber, aber ich habe da Filme gesehen von meinen Eltern. Und die haben dort schon aufgenommen, wie ich gezählt habe, so von 1 bis, ich weiß nicht mehr, 100 oder 1000 oder so. Und von daher war ich schon früh fasziniert von Zahlen. Und das hat sich dann eigentlich fortgeschrieben in der Schule. Und dann dachten alle, ich studiere Mathematik. Aber dann habe ich mich für Wirtschaft entschieden, weil es hat doch auch viel mit Zahlen zu tun. Und so kam ich dann eigentlich zum Investieren. Und später natürlich auch zur Vorsorge, weil das ist natürlich sehr eng verknüpft miteinander, oder Vorsorge und Investieren. Und gleichzeitig finde ich auch noch sehr spannend, oder ich habe sehr gerne Herausforderungen. Und die Altersvorsorge ist zumindest jetzt, überall, nicht nur in der Schweiz, eine große politische Herausforderung. Und deswegen fand ich das unglaublich spannend, so dass das Zahlenlastige, das Investieren und dann aber auch die Herausforderungen, dort wirklich etwas zu verändern, weil es ist unglaublich schwierig, aber ich sah dann das als riesige Herausforderung, die mich dann gepackt hat. Und entsprechend finde ich so eigentlich diese beiden Themen sehr, sehr spannend und auf mich, ja, das passt für mich, ja.
Ich finde das auch doppelt spannend, weil Sie waren ja auch schon sehr früh politisch aktiv und waren da als Gemeinderat unter anderem für Soziales und Gesundheit zuständig. Hat Sie das auch in Richtung Altersvorsorge gebracht oder war das dort eh schon vorhanden und das war eigentlich mehr zufällig?
Nee, das war zufällig. Ich war da, also eigentlich die ganze Politik ist zufällig, weil mein Onkel hat gesagt, ich soll doch zu seiner Cousine in den Chor singen. Und ich kann nicht singen. Und dann sagte ich, ja, nein, da gehe ich lieber in den Gemeinderat. Und dummerweise war da eine Position offen. Und am nächsten Tag bekam ich ein Telefon vom Gemeindepräsidenten. Und der hat dann gesagt, ja, er hat da gehört und so. Und ja, dann ging ich vorbei. Und dann, ja, dann kam ich so dort rein und wurde dann gewählt, weil es gab niemand anderen. Und das einzige Departement, das offen blieb, war dann Soziales. Das erste Geschäft, ich war da jung, irgendwie 24, und das erste Geschäft war ein Neubau eines Alters- und Pflegeheims. Und das war unglaublich viel Geld, oder irgendwie 13 Millionen. Und unsere Gemeinde war irgendwie 700 Einwohner. Also die größte Investition der letzten, also seit immer. Und dann kam da so ein 24-jähriger Student und da muss ich das vertreten. Und da dachten wahrscheinlich auch an, ja, jetzt kommt der und noch nie Steuern bezahlt. Aber ja, das habe ich dann durchgebracht oder ja, einfach die Leute haben es dann angenommen und dann später auch an der Urne. Und das war so ein erster Erfolg, wenn man so will. Aber ja, das war einfach ein spezielles Geschäft zu Beginn.
Ja. Ich finde das generell spannend, dass Sie in dem Alter sich damit schon beschäftigt haben oder beschäftigen. In Österreich sprechen ja vor allem, wenn es um Altersvorsorge geht, meistens die PensionistenvertreterInnen, was ja auch ein bisschen eigenartig ist, weil die sprechen also davon, die sind ja alle schon in Pension und bei Pensionsdiskussionen geht es meistens darum, wie soll man es denn in Zukunft anders machen. Und das in den letzten Jahrzehnten hat man zumindest in unseren Breitengraden keine Pensionsreform gesehen, die die aktiven Pensionisten betroffen hat, sondern immer die Generationen danach. Jetzt würde mich interessieren, wie ist denn das in der Schweiz? Die Schweiz ist ja als direkte Demokratie auch in Österreich sehr bekannt. Man bewundert das, man schaut sich teilweise auch kritisch an, weil man nicht ganz versteht, wie das alles im Detail geht. Ist es dort auch so, dass auch viel jüngere Menschen sich mit dem Thema Altersvorsorge zumindest demokratiepolitisch beschäftigen?
Demokratiepolitisch denke ich schon, ja. Also wenn es natürlich dann Abstimmungen gibt und die gibt es nächstes Jahr gleich 3 Stück. Von daher denke ich, dort gibt es schon einen Boost für die Jungen. Aber sonst ist es schon auch für die Jungen, es ist einfach nicht so interessant, oder? Vorsorge ist etwas, also Altersvorsorge voran, das klingt unglaublich langweilig und entsprechend beschäftigen sich nicht viele damit. Aber was ich gemerkt habe, ist, wenn man über das Investieren spricht, das finden viele unglaublich spannend, weil die können das selber machen. Und jetzt, klar, gibt es den Boom mit Kryptowährungen und so, das ist vielleicht nicht alles gut dort, aber es gibt dort irgendwie die Connection der Jungen zum Investieren, dann beginnen sie langsam sich da zu überlegen, ob das nicht doch sinnvoll wäre, etwas zu sparen und zu investieren. Und ich glaube, so ist mehr der Weg der Jungen zur Altersvorsorge, nicht direkt quasi Altersvorsorge, so wie viel Geld brauche ich im Alter. Ich glaube, es ist mehr der Fun auch noch ein wenig, der das Investieren bringt. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Schweizer viel, viel näher am Investieren sind als jetzt in anderen Ländern, ja. Also die Jungen, leider. Aber was jetzt kommt auch mit der Digitalisierung, ist die dritte Säule. Weil mittlerweile haben die Anbieter gecheckt, dass sie das Ganze viel einfacher machen müssen. Früher war es unglaublich kompliziert, etwas zu kaufen. Und mittlerweile gibt es einfache ETF-Lösungen, wo man einfach wirklich einen globalen Aktienfonds kaufen kann. Und das verstehen dann auch die Jungen, weil es gibt eine App und dann kann man dort wählen, ja, Welt, Schweiz, Europa, Nachhaltigkeit etc. Und die wählen das aus und das ist so fast ein Spiel. Aber es hilft eigentlich, um die Jungen zum Investieren zu bringen. Und von daher, das finde ich eine gute Entwicklung dort. Das ist wirklich, und ich glaube, deswegen steigt dann auch künftig der Aktienanteil an. Und jetzt ist er wirklich leider noch zu tief, aber ich glaube, das kommt mit dem ganzen App-Zeug da, ja.
Aktien für die Jungen schmackhaft zu machen, ist quasi Gamification im Aktienmarkt. Das, was Sie vorhin erklärt haben mit Apps, das ist ja eine gewisse Gamification und so kriegt man es dann auch die Jungen.
Ich glaube schon, ja. Also es ist natürlich gefährlich, man darf es ja nicht wirklich zum Spiel machen, weil sonst denkt man dann, ja, das ist ja nur Spielgeld und das darf nicht passieren. Aber ich glaube, wenn man das schlau macht, dann hilft das wirklich. Also ich habe das schon bei vielen Kollegen gesehen und das klappt dann, weil es wirklich übersichtlich ist und einfach und dann machen die das und das ist super.
Okay, das heißt, die Jugend springt damit auf. Wird das politisch auch positiv gesehen? Weil wir haben ja doch einige, also in Österreich die Situation, dass wir einige politische Richtungen haben, die also per se Börsen, Finanzmärkte und Aktien eher sehr, sehr kritisch sehen. Und zwar nicht aufgrund der Gefahren, das ist vollkommen klar, dass man da auch mal was verlieren kann, aber die sehen das also allgemein kritisch.
Also, ja, das ist auch bei uns so, ja. Also es war natürlich im 08 mit der UBS, die da fast Konkurs ging und dann der Staat retten musste. Dann ist die ganze Finanzindustrie geriet sowieso in Verruf. Und jetzt vor einigen Monaten die Credit Suisse, oder? Ähnlicher Fall, also jetzt sogar ganz Konkurs. Und das hilft natürlich nicht, auch wenn es nichts miteinander zu tun hat eigentlich, aber dann gerät die ganze Finanzindustrie in Verruf und das hilft dann wirklich nicht. Und das nützen dann natürlich auch gewisse politische Parteien aus, die gegen das Ganze investieren sind und machen da Stimmung gegen Aktien. Das ist etwas schade.
Wir haben uns gedacht in der Vorbereitung, dass die Schweizer vielleicht die Jungen auch schon generell politischer sehen, da ja einfach mehr Volkseinbindung, sage ich jetzt mal, da ist.
Das denke ich schon, ja, weil, oder wir stimmen 4 oder 5 Mal pro Jahr ab über irgendwelche Themen und im letzten Jahr, im September, haben wir schon über das Rentenalter abgestimmt. Also ob die Frauen jetzt auch länger arbeiten müssen als bei uns, wie die Männer, also 65, jetzt arbeiten sie noch bis 64 und jetzt müssen sie dann bis in einigen Jahren bis 65 arbeiten, also die Frauen. Und dann ist das gleichgestellt und dort haben sich natürlich schon viele darüber informieren müssen und auch die Jungen und das, ich glaube, das hilft schon, ja, das stimmt. Und ich bin gespannt, nächstes Jahr, dann, wie gesagt, kommen 3 Abstimmungen und das finde ich dann sehr spannend, weil dort geht es dann auch über die Finanzierung der Altersvorsorge und dort bin ich gespannt, wie sich dann das entwickelt, ob da ein Aha-Moment für viele kommt oder ich hoffe es zumindest, ja.
Spannend, dann sind wir jetzt eigentlich eh schon mitten im Thema, haben wir ein bisschen abgekürzt und zwar wollten wir Sie jetzt eigentlich fragen, könnten Sie uns kurz und möglichst einfach das Schweizer Pensionssystem ein bisschen erklären. Wie setzt sich das zusammen? Was sind so die Besonderheiten?
Ja, klar, es gibt drei Säulen, heißt Drei-Säulen-System, entsprechend drei Säulen. Es gibt die staatliche Vorsorge, die AHV. Die deckt vor allem die Existenz, soll sie abdecken. Also jeder Schweizer muss dort einzahlen. Also es wird vom Lohn abgezogen und dann ja, wird dort einbezahlt und das wird dann via Umlageverfahren direkt an die bestehenden Rentner ausbezahlt. Und dann gibt es die zweite Säule, das ist die berufliche Vorsorge. Also wenn man irgendwo arbeitet, dann zahlt der Arbeitgeber ein und auch der Arbeitnehmer zahlt ein und das wird dann angespart, investiert und dann im Alter ausbezahlt. Und die dritte Säule, die ist freiwillig, also die ersten beiden sind obligatorisch und die dritte Säule ist freiwillig und dort kann man selber dann ansparen und das wird noch steuerlich gefördert. Also wenn man das einzahlt, 10.000 oder 7.000 Franken, dann kann man das vom steuerbaren Einkommen abziehen. Das heißt, es gibt große Anreize, dies zu tun und diese drei Säulen kombiniert sollten dann im Idealfall den Lohn oder den Lohn eigentlich ersetzen dann im Alter, ja.
Also alle drei Säulen gemeinsam sollten dann so ungefähr an die 100% des Letztbezugs kommen. Oder wie gewichten sich denn diese Säulen?
Ja, also es ist so, dass die erste und die zweite Säule, die obligatorischen, sollten etwa 60% des Lohnes ersetzen. Und damit soll quasi der gewohnte Lebensstandard, so ist es im Gesetz beschrieben, sichergestellt werden. Ob jetzt das reicht, 60%, sei mal dahingestellt, aber ja. Aber sonst so vom Verhältnis ist es natürlich so, dass bei den Ärmeren vor allem die AHV greift, weil viele haben dort gar keine betriebliche oder berufliche Vorsorge ansparen können, weil sie zu wenig verdienen, weil die berufliche Vorsorge greift erst ab einem Lohn von etwa 25.000 Franken im Jahr. Und je reicher dann man wird, desto stärker oder wichtiger ist dann auch die berufliche Vorsorge. Also vom Auszahlungsverhältnis vielleicht bei der AHV werden jährlich knapp 50 Milliarden ausbezahlt im Moment. Und bei der beruflichen Vorsorge etwa die Hälfte.
Jetzt bei einem Lohn, um das ein bisschen einzustufen, wir haben ja hier Euro, einen Lohn von 25.000 im Jahr, jetzt erstens brutto netto oder und genau, was entspricht das ungefähr?
Also der Durchschnittslohn in der Schweiz ist etwa 85.000 im Jahr und die AHV bringt im Schnitt etwa 20.000 im Jahr und dann die berufliche Vorsorge noch einmal gleich viel. Also die meisten werden so 40.000, 50.000 Franken Rente haben aus AHV und Pensionskasse, also etwa 4.000 im Jahr gegenüber den 7.000 Lohn, die sie vorher hatten, ja. So als Vergleich, ja.
Also wir haben vorhin gesagt, so 60% des Letztbezugs decken diese, also die erste und die zweite Säule ab.
Ja. Ja.
Wie sehr beschäftigen sich denn die Leute mit der freiwilligen Pensionsvorsorge? Also wie sehr machen das denn die Menschen wirklich?
Erfreulicherweise immer mehr. Ich habe gerade kürzlich per Zufall eine Statistik gesehen und das sind bereits über die Hälfte, die haben diese dritte Säule und das finde ich sehr gut. Und vor allem eben auch die Jungen. Also auch dort, ich glaube 18- bis 34-Jährige vielleicht, auch dort war es jetzt, glaube ich, knapp oder etwas über die Hälfte. Und das finde ich unglaublich cool, oder? Dass schon die Hälfte der Jungen jetzt wirklich freiwillig sparen und das finde ich eine coole Entwicklung.
Mich interessiert natürlich auch die zweite Säule besonders, logischerweise berufsbedingt. Die ist in der Schweiz deutlich stärker ausgebaut, nachdem es ein Obligatorium ist, als in Österreich. Mich würde da jetzt ganz speziell bei den Pensionskassenlösungen interessieren. Können Sie mir da ein paar Zahlen geben? Also wie groß ist der Pensionskassensektor in der Schweiz? Seit wann gibt es überhaupt Pensionskassen? In Österreich gibt es sie seit Anfang der 90er Jahre. Soweit ich weiß, gibt es in der Schweiz Pensionskassenlösungen schon länger. Und mich würde auch ein bisschen interessieren, wie die Erfahrungen in der Schweiz mit dem Pensionskassenwesen sind.
Also die gibt es in Österreich erst seit 1990?
91, ja.
Oder, das wusste ich gar nicht. Ja, nein, in der Schweiz gibt es die seit dem 19. Jahrhundert. Also die ersten wurden bereits 1800, ich weiß nicht mehr genau, irgendwo Ende 19. Jahrhundert gegründet. Die Eisenbahngesellschaften damals und die großen Industriefirmen haben da selbstständig Pensionskassen gegründet für ihre Arbeitnehmer, weil damals gab es nachher noch keine AHV. Und damit die Leute dann im Alter wirklich ja, noch ihren Ruhestand genießen konnten, haben die dann die ersten Pensionskassen gegründet. Und ich glaube, so 1930, ich habe das auch mal recherchiert, 1930 waren irgendwie ein Drittel der Arbeitnehmer bereits versichert. Und da war noch alles freiwillig. Und das stieg dann dauernd an, weil jeder wollte das natürlich. Und dann seit 1986, glaube ich, gab es dann die Abstimmung und dann wurde es dann obligatorisch. Und seitdem müssen wirklich alle einzahlen, aber bereits einige Jahre vorher waren es schon irgendwie fast alle. Also es war nur noch eine sehr, sehr kleine Gruppe Menschen, die nicht versichert waren. Also eigentlich hat es freiwillig fast perfekt geklappt, aber jetzt ist es obligatorisch. Und entsprechend sind natürlich auch die Anlagevermögen schon sehr groß. Also im Gesamthaft sind es etwa 1200 Milliarden Franken.
Deutlich größer als in Österreich.
Ist es in Österreich?
In Österreich sind wir mit den, also es gibt die Pensionskassen und die Vorsorgekassen, betrieblichen Vorsorgekassen sind quasi etwas ähnliches, Abfertigung neu. Und da sind wir insgesamt bei, glaube ich, 44, 45 Milliarden Euro. Weit von dem entfernt, was die Schweiz da hat. Und ich wollte noch ergänzen, also Pensionskassen in dieser Form gab es in Österreich nicht, aber es gab in Österreich schon vorher Unternehmen, die selbst quasi betriebliche Pensionslösungen hatten, aber die waren eben im Betrieb. Das heißt, wenn der Betrieb zum Beispiel in Konkurs gegangen ist, war die Pensionslösung weg. Während der Pensionskassenlösung natürlich unabhängig davon ist. Also da hat die Schweiz eine bessere Lösung gehabt.
Aber vom Volumen her sind das etwa 1200 Milliarden und dann ausbezahlt werden jedes Jahr etwa 25 Milliarden im Moment. Also es ist schon recht groß und das steigt natürlich jetzt dann noch stark an. Also
wie hoch ist die durchschnittliche Betriebspension, die da kommt? Wissen Sie das?
Ich glaube etwa 1700 im Monat, 1700 Franken, ja.
Naja, wir sind bei 430, 440 Euro monatlich.
Okay.
Also deutlich geringer, aber das ist eine andere Konstruktion.
Ja, klar, dann, ja. Ja.
Aber spannend. Das heißt, es sind alle Schweizer erfasst? Sie haben, wie viele Pensionskassen gibt es in der Schweiz?
Oh, immer weniger. ich glaube, es sind noch einige hundert. Ich weiß jetzt nicht genaue Zahl, weiß ich jetzt gerade nicht.
Okay, aber das ist so viele. Ich bin deswegen gerade ganz fasziniert, weil wir haben 8 in Österreich.
Acht sind es schon nicht. Nein, aber...
das System ist definitiv anders, aber es ist spannend zu hören.
Ja, es ist halt wahrscheinlich deswegen so, weil es eben nicht obligatorisch war. Und zu Beginn 1900, ich weiß nicht, 10 oder 20, hat jede Firma selbstständig eine eigene gegründet. Und deswegen gab es natürlich dann pro Firma quasi eine eigene Pensionskasse. Und erst mit der Zeit hat man dann gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, wenn jede Firma mit irgendwie 3 Millionen Franken noch eine eigene Pensionskasse hat. Und dann gab es da die Konsolidierung und die schreitet immer noch voran. Also es ist, ja. Aber ich habe es gerade nachgeschaut, es sind 1400.
1400,
okay. Das heißt jetzt, das Gesamtvolumen ist tatsächlich um einiges höher als bei uns, aber die Volumina der einzelnen Betriebskassen sind dann doch oft auch gering.
Ja, genau, ja.
Was mich jetzt noch interessiert hätte, weil bei uns in Österreich, vor allem im Vorsorge- und betrieblichen Pensionssystem, ist das Stichwort ESG sehr wichtig, also grüne Investments und nachhaltige Investments. Ist das ein Argument da in der Schweiz?
Ja, wir sind natürlich auch beeinflusst von der ganzen Klimabewegung und von daher wird es da schon immer wichtiger. Also es sind meines Wissens etwa ein Drittel der Pensionskassen hat jetzt in ihren Reglementen auch schon etwas festgeschrieben, wie man da das Ganze rapportieren muss, der CO2-Ausstoß quasi der eigenen Investments und so. Und von daher wird das schon immer wichtiger und es steigt auch zunehmend an, weil einfach der Druck auch natürlich groß ist, dies zu tun. Und von daher, ja, also es ist schon auch wichtig, weil auch die Finanzindustrie wird immer wieder kritisiert bei uns jetzt in der Schweiz, eben, dass man dann all die Öl und all das Zeugs quasi dort investiert und das ist schlecht und so. Und deswegen ist die Finanzindustrie und auch die Vorsorgeindustrie schon gezwungen, immer mehr hier quasi dem Druck nachzugeben und das anzugeben, ja.
Wirkt da der Green Deal der Europäischen Union, auch wenn die Schweiz nicht Mitgliedsland ist, trotzdem auch mit rein? Oder ist das weniger der Fall?
Also ja, wir sind nicht Mitglied, aber viele Dinge werden doch dann doch auch bei uns umgesetzt, weil einfach teilweise der Druck groß ist, weil es teilweise vielleicht wirklich sinnvoll ist. Und von daher, vieles wird schon umgesetzt in der Schweiz, ja.
Was mich auch interessieren wird, es gibt ja nicht nur so aktive Menschen wie Sie. Wir erleben gerade bei uns auch immer wieder Gruppen, auch Jugendliche, die sagen, keine Ahnung, was die Zukunft bringt, aber Pension kriege ich sowieso keine mehr. Ja, das ist so ein bisschen No Future Generation. Interessanterweise hält sich dieser Sager dann bei solchen Menschen, bis sie Mitte 40 sind und dann irgendwann realisieren sie, naja, hoppla, da könnte dann doch eine Pension kommen. Aber wie viel? Und dann beginnt also das erste Mal der Nachdenkprozess. Erleben Sie das in der Schweiz ähnlich oder ist da mehr diese, ich muss mich drum kümmern und ich mache was? Also vielleicht noch ein bisschen anderer kultureller Zugang.
Ich denk, es ist beides. Also ich glaube, also das gibt es schon auch. Wir haben da auf Social Media, machen wir oft etwas bezüglich Initiative, oder? Und sind wir aktiv auf Social Media und viele schreiben uns dann zurück, ja, es bringt eh nichts, oder? Weil die AHV, die geht eh Konkurs und ich bekomme keine Rente. Von daher, das ist eigentlich dasselbe. Aber was ich dann gemerkt habe, dass dann viele quasi zurückschreiben und sagen, ja, nee, jetzt musst du oder jetzt oder deswegen investiere ich selber. Also sie nehmen es dann wirklich selber in die Hand. Also weil sie wissen, dass es sowieso nichts mehr gibt vom Staat in 20, 30 Jahren, weil die AHV, das System nicht mehr funktioniert, beginnen sie dann selber zu investieren. Und von da ist es eigentlich gar nicht so schlecht, denke ich, meine, wenn man dann trotzdem selber investiert, denke ich.
Ja, lieber Eugster, ich glaube, es ist hoch an der Zeit, dass wir zu Ihrer Initiative kommen, nämlich der Schweizer Renteninitiative. Was möchten Sie denn mit dieser bezwecken und was sind denn die Ziele davon?
Wir möchten, dass die AHV gesichert ist finanziell, weil wie gesagt, das sieht nicht so rosig aus, es fehlt viel Geld. Und dort haben wir geschaut, was die anderen Länder machen, also um uns herum, und haben dann noch geschaut, wo das Vorsorgesystem wirklich gut aufgestellt ist. Und da sind wir so auf die skandinavischen Länder gekommen oder auch Holland, also die Niederlande. Und wir haben mehr oder weniger die Niederlande kopiert, muss ich sagen. Aber was wir wollen ist, dass das Rentenalter sich an der Lebenserwartung orientiert. Also das heißt, wenn die Lebenserwartung ansteigt, dann steigt auch automatisch das Rentenalter etwas an, weil das macht irgendwo Sinn, oder? Weil wenn wir länger leben, dann werden Renten länger ausbezahlt. Das heißt, es braucht mehr finanzielle Mittel. Und das lösen wir, indem die Leute etwas länger arbeiten und dadurch weniger lang beziehen und etwas länger einzahlen. Also wir haben eigentlich mehr Einnahmen und auch minder Ausgaben durch das. Und das ist so unsere relativ simple Lösung, die wir, ja, was ist das mittlerweile? Vor 5 Jahren hatten wir die Idee. Und dann muss man in der Schweiz 100.000 Unterschriften sammeln dafür. Also wirklich noch physisch, also auf der Straße mussten wir da sammeln, weil man macht die noch von Hand, die Unterschrift. Und dann haben wir die eingereicht. Also mussten wir während Corona, war etwas schwierig, weil niemand draußen war. Mussten wir die Unterschriften sammeln und dann haben wir eingereicht. Und jetzt ist es im Parlament und dort fand man das nicht so cool, weil länger arbeiten ist bei der Wählerschaft nicht so, ja, die brechen nicht gerade in Freudenstürme aus, wenn sie das hören. Und das Problem ist natürlich, dass wahrscheinlich in Österreich auch sehr viele Wähler zwischen 50 und 65 Jahre alt sind, also Leute, die bald pensioniert werden. Und entsprechend fand das da leider keinen Anklang im Parlament. Und das war jetzt gerade im Juni der Entscheid, dass das Ganze abgelehnt werden soll. Und das heißt, jetzt kommt es dann im März 2024 an die Urne. Und dann muss die Schweizer Bevölkerung darüber abstimmen, ob sie eben das Rentenalter via Lebenserwartung erhöhen möchten oder nicht. Und dann wissen wir, was das Schweizer Volk denkt, ja.
Und diese Erhöhung würde dann automatisch funktionieren, weil in Österreich gab es ja diese Diskussion auch schon mehrfach. Und da gab es, also soweit, dass wir jetzt darüber abgestimmt hätten, wären wir nicht gekommen, aber es gab immer wieder auch die Kritik, da man gesagt hat, der kalte, nüchterne Computer bestimmt statt den Menschen, wie lange die Menschen arbeiten sollen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, auch sonst gibt es Regelungen, die einfach so bestimmt sind. Das macht jetzt kein kalter, unter Anführungszeichen, Computer, sondern das ist einfach im Gesetz so festgeschrieben. Aber daran hat sich ziemlich aufgeheizt. Ja. War das in der Schweiz auch das Thema?
Ja, das war auch das Thema, wir müssen als Initiativkomitee, haben wir nicht so große Freiheiten. Wir müssen das in die Verfassung schreiben. Und da kann man nicht irgendwo 3 oder 4 Seiten reinschreiben. Wir mussten das relativ kurz und knapp beschreiben, was wir wollen, und haben dann gehofft, ein wenig natürlich auch, dass das Parlament dann unsere Bedenken auch aufgreift. Also wie gesagt, auch Bauarbeiter zum Beispiel müssen jetzt zwingend länger arbeiten oder andere körperlich anstrengende Berufe, weil dort finden wir, eigentlich sollten die wahrscheinlich nicht länger arbeiten. Das sollten eigentlich die Studenten und die Büroangestellten, oder die eigentlich, die können körperlich noch gut länger arbeiten. Und wir wollten da eigentlich so eine Lösung und haben darauf hingearbeitet, dann im Parlament. Und leider hat das ja nicht geklappt, weil es sind auch Wahlen bei uns im Herbst. Und das ist dann immer gefährlich, oder wenn die Leute wollen gewählt werden und dann ist das nicht so attraktiv, dass man dann doch irgendwo ein höheres Rentenalter, wenn das auch nicht für alle sind oder wenn es nur für eine Gruppe ist, das irgendwo ja präsentieren muss. Und deswegen, die Diskussion gab es. Es wäre unser Wunsch gewesen, dass man das so macht. Aber leider war jetzt das nicht der Fall. Und jetzt müssen wir halt auf unsere Initiative setzen, oder die das Problem ja auch löst. Und das ist ja nicht so, dass, wenn jetzt unsere Initiative angenommen werden würde vom Volk, dass es dann keine Möglichkeiten mehr gäbe, dass nicht doch noch eine Umsetzung auf Gesetzesebene stattfindet, die dann eben gewisse Ausnahmen ermöglicht oder für eben körperlich anspruchsvolle Berufe.
Jetzt könnte man ja sagen, Ihre Unterschriftensammlung war schon einmal sowas wie eine kleine Meinungsforschung. Was ist Ihnen denn da begegnet auf der Straße?
Bei den Rentnern sehr großer Zuspruch. Logisch, weil die nicht mehr länger arbeiten müssen. Dann teilweise bei den Jungen ist es auch okay, weil die sagen sowieso, ja, ich muss sowieso bis 70 arbeiten. Die sind so, ja, kommt nicht drauf an. Und dann schwierig ist es wirklich bei so den, ja, plus minus 50-Jährigen. Dort war es auch Skepsis, aber oft nicht die eigene Skepsis. Also oft so selber sagt man, ja, ich könnte schon noch etwas länger arbeiten, weil unsere Initiative heißt ja nicht, dass es 3 oder 4 Jahre auf einen Schlag mehr wird, sondern im Schnitt wird es ein Monat pro Jahr sein, also relativ moderat. Aber viele haben dann schnell gesagt, ja, aber diese und diese Gruppe, die kann das nicht. Und wenn ich dann auf der Straße diese Gruppe angetroffen habe, die haben gesagt, ja, ich könnte das schon. Und von daher ist es wie so, selber könnte man, und man glaubt dann immer, dass die anderen das nicht können, aber die anderen glauben, sie können selber auch, und die sagen dann wieder, die anderen können nicht. Also es ist etwas eine spezielle Situation, und weil man immer glaubt, dass das Volk Nein sagt. Aber ich glaube, das Volk ist dann doch eigentlich reifer, als man vielleicht denkt. Ich glaube, das Volk hat sehr oft bewiesen, dass sie auch unpopuläre Entscheidungen treffen kann. Also es gab schon einige Male, dass man das, also beispielsweise vor 10 Jahren oder so, hat das Volk 6 Wochen Ferien abgelehnt. Und von daher, das Volk kann auch sehr differenziert denken, glaube ich. Und da unterschätzt wahrscheinlich die Politik das Volk oft leider.
Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie haben quasi 1:1 das Programm der Niederlande kopiert. Mhm. In den Niederlanden ist es ja dann auch so, dass regelmäßig ein Gesundheitscheck durchgeführt wird, wo man dann ja auch schaut, ist derjenige noch für diesen Beruf geeignet oder rät man dem bei Zeiten schon dazu, vielleicht umzuschulen, was anderes zu machen? Das wäre ja jetzt eine ganz tolle Idee, oder?
Ja, wir sind da. Ich glaube, in der Schweiz sind wir da skeptischer gegenüber staatlichen Eingriffen dort. Also wir überlassen das eigentlich der Bevölkerung selber. Die sollen eigentlich entscheiden, was sie arbeiten möchten, und vielleicht der Arbeitgeber. Ich glaube, der hat schon eine Verantwortung, dass er auch sieht, oh wow, vielleicht wenn jemand 60 ist oder so, dann macht das nicht Sinn, oder es ist nicht sinnvoll, wenn er dann weiter auf dem Bau arbeitet, sondern dann kann er eine Ausbildungsfunktion übernehmen oder so. Aber ich glaube, wir möchten das eher freiwillig umsetzen, also zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, und nicht, dass der Staat dort eingreift, ja.
Okay, dann kommen wir zum letzten Fragenblock. Ist auch schon ein bisschen der Abschluss unseres Gesprächs. Uns würde interessieren, das ist jetzt ein bisschen visionär, aber ich denke mal, gerade jemand wie Sie, der sich schon so früh mit solchen Sachen beschäftigt, hat wahrscheinlich auch die eine oder andere Vision, weil es Sie dann in der Pension auch betreffen wird. Wie würden Sie sich das optimale Pensionssystem der Schweiz für 2050 oder 2060 vorstellen?
Ich glaube, was passieren wird, ist, dass die eigenständige Vorsorge viel wichtiger wird, weil Arbeitgeber immer attraktiver werden müssen und deswegen mehr Beträge einzahlen werden in die Pensionskassen, weil es gibt so wenige Arbeitskräfte und dadurch müssen sie attraktiver werden. Das wird insgesamt dazu führen, dass die AHV, die staatliche Vorsorge, viel weniger wichtig wird und dafür die zweite Säule und auch die dritte Säule viel, viel wichtiger wird. Und bezüglich Anpassungen, was wir machen müssten, ist zwingend, unbedingt, dass wir im Pensionskassensystem frei wählen können. Heute ist es so, dass die Arbeitgeber bestimmen, welcher Pensionskasse ich als Arbeitnehmer angehöre. Und wir müssen das ändern, damit die Arbeitnehmer das wählen können, aus zwei Punkten, weil der Wettbewerb gestärkt wird unter den Pensionskassen. Die Gebühren dort sind teilweise sehr hoch, zu hoch meiner Meinung nach, und die werden dann sinken, der Wettbewerb steigt. Und viel wichtiger ist aber, dass die finanzielle Bildung steigen wird, weil sich die Leute jedes Jahr oder früh schon mit 20, mit 25 mit der Pensionskasse, mit dem Vorsorgesystem auseinandersetzen müssten und dadurch insgesamt das Vorsorgesystem gestärkt wird. Und deswegen glaube ich, das ist unglaublich wichtig.
Klingt insgesamt spannend. Glauben Sie, dass man nicht viele Menschen damit auch überfordern würde?
Ja, das ist das häufige Gegenargument und ich sehe das schon. Aber wir haben in der Schweiz zumindest, ich weiß nicht, wie das sonst geregelt ist, Krankenkassen. Und dort können wir auch, oder dort müssen wir selber wählen. Also Krankenkassen müssen wir entscheiden, jedes Jahr, zu welcher Krankenkasse will ich jetzt gehen, um mich zu versichern. Ich muss, es ist obligatorisch, aber ich muss eine auswählen. Und dort funktioniert das aus. Es gibt online, gibt es mittlerweile gute Vergleichsdienste, was ist gut, schlecht, Bewertungssysteme à la Google, wo dann mit Sternen bewertet wird, wer ist gut, kundenfreundlich, günstig etc. Und ich glaube, das funktioniert auch bei der Pensionskasse. Ich sehe keinen Grund, warum es bei der Krankenkasse funktioniert, seit Jahrzehnten, und bei der Pensionskasse nicht. Aber vielleicht bin ich zu jung und zu naiv, ich weiß nicht.
Ich glaube, Sie sind einfach sehr motiviert, was ich sehr toll finde. Ich bin gerade ganz fasziniert, weil solche Wahlsysteme beim Gesundheitssystem haben wir in Österreich gar nicht. Da ist man einfach automatisch, wenn man irgendwo zu arbeiten anfängt, ist man dann in der entsprechenden, also über den Arbeitgeber quasi dann oder über den Beruf quasi in der entsprechenden Krankenkasse mit drin. Das heißt, wir haben eine andere Lösung auch hier. Ich bin ganz fasziniert, dass man das in der Schweiz quasi von Arbeitsbeginn machen kann. Wie gesagt, die beiden Länder sind sich ähnlich und dann sind sie sich in manchen Sachen doch recht unähnlich. Umso mehr spannend, wenn man voneinander lernen könnte. Und ich hoffe, wir tragen mit unserem Podcast ein bisschen dazu bei. Ja, Herr Oyster, wir sind durch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie all den vielen Fragen Rede und Antwort gestanden sind. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für Ihre Initiative und bin gespannt, wie es weitergeht. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Super, war cool.
Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vordenken. Nachhaltige Ansätze für morgen.